Wissenschaft im Brennpunkt.
Ich stehe vor einer Kirche, meine Fotodrohne ist 2 Meter vor mir im Boden. Ich starte über die Fernbedienung jetzt die 4 Rotoren. Wenn ich den Quadcopter gleich an der Westfassade der Kirche hochfahren lasse, geht alles sehr schnell. Ich kenne das. 100 Mal erprobt, trotzdem bin ich ein bisschen aufgeregt. Die Drohne hat mich 1.000 Euro gekostet.
Heute schon gedroht? Der untere Luftraum füllt sich. Von Maximilian Schönherr. Kapitel 1. Freiflug.
So, und jetzt starte ich. Jetzt ist sie ungefähr in Augenhöhe. Und jetzt ist sie zwischen den beiden Kirchtürmen. Auf dem Display des Handys sehe ich 21 Meter Höhe. Nee, jetzt schon 24. Oh, und zwischen den Türmen scheint es Turbulenzen zu geben. Die Drohne wackelt komisch herum. Seitenwind. Nichts wie vor. Ab ins Freie.
Die Meldungen, die immer wieder durch die Presse geistern mit beinahe oder tatsächlichen Unfällen, das führt zum Verruf dieser Drohneneinsätze. Und auch die militärischen Drohneneinsätze werden immer wieder mit unserer Drohne verglichen.
Ich drücke auf der Drohnenfernbedienung den linken Joystick nach vorn. Das ist immer erleichternd, weil die Drohne dann in den freien Himmel hochschießt.
Ja, wir hätten auch nicht gedacht, dass Landwirte irgendwann mal Luftverkehrsteilnehmer werden. Heute gehen wir davon aus.
Wenn sie auf 100 Metern ist, jetzt ist sie 65, 70, 75, 80, 90... Exakt 100 Meter, 100 Meter ist das Limit für uns Drohnenpiloten, dann lasse ich sie einen autonomen Flug absolvieren. Ich muss sie immer im Blick haben, aber sie fliegt dann ohne Eingriffe von mir weiter.
Wir gehen auch davon aus, dass es Systeme geben muss, die in ähnliche Zuverlässigkeitsklassen fallen, wie das, was wir heute aus der bemannten Luftfahrt kennen.
Seit etwa einem Jahr wächst der Markt ziviler Fotodrohnen. Von diesen handlichen Geräten wurden 2017 weltweit mehrere Millionen Exemplare verkauft. In Deutschland geht man von einigen Hunderttausend aus.
Laut der App auf dem Smartphone wird die Aktion eine gute Viertelstunde dauern. Der Akku in der Drohne meldet, dass er noch für 25 Minuten Energie hat. In der Viertelstunde soll die Drohne immer die Kamera nach unten gerichtet 64 Fotos aufnehmen. Das wird ein Zeitdokument werden.
Die Gesetzgeber haben mit neuen Drohnenverordnungen auf diesen stark wachsenden Markt reagiert. Die Europäische Union wird in den nächsten Monaten für alle Drohnenpiloten verbindliche Richtlinien herausgeben.
Das Dorf hier heißt Immerath. Zwischen Düsseldorf und Aachen liegt es. Immerath gibt es bald nicht mehr. Es ist 1000 Jahre alt und wird dem Braunkohlebergbau von Garzweiler zum Opfer fallen. Auch der für die Gegend außergewöhnliche St. Lambertus-Dom mit seinen 2 Türmen hier wird abgebaggert. Offiziell katholisch entweiht und verbarrikadiert ist er schon. In dieser Sendung wird eine Drohne abstürzen, zum Glück nicht meine. Ich versuche sie, wenn sie ihren automatisierten Fotojob erledigt hat, wieder sanft vor der Kirche zu landen.
Kapitel 2: Flugsicherung.
Drohnen sind nicht nur einfach Spielzeuge, sondern es ist eine grundsätzliche neue Flugzeugtechnologie. Es ist im Grunde genommen fliegende Robotik mit einem enormen technologischen Potenzial und der Fähigkeit, sein eigenes Ökosystem von Märkten und Anwendungen zu erzeugen. Und wir gehen davon aus, dass Drohnen die Luftfahrtindustrie revolutionieren werden.
Ralf Heidger von der Deutschen Flugsicherung in Langen bei Frankfurt.
Es wird zum Beispiel an Frachtdrohnen geforscht. Es wird an Drohnen geforscht, die auch Passagiere transportieren, also Lufttaxis vereinfacht gesagt. Und es gibt zahlreiche Anwendungen im sogenannten Very Low Level Airspace, VLL abgekürzt. Das ist heute der Luftraum Golf, wo Drohnen für Inspektionen, Transport, agrarische Anwendungen, Geovermessung, Surveying eingesetzt werden. Diese Anwendungen sind wirtschaftlich äußerst interessant und spannend und bringen technologischen Fortschritt. Aber gleichzeitig ist dieser Luftraum Golf ja nicht leer, sondern da befinden sich Helikopter, Unfalltransporte, Polizeihelikopter, Ballone, Segelflieger, Gleiter und andere VFR-Piloten.
Der Luftraum hat mehrere Klassen. In Klasse A oder Alpha fliegen die großen Maschinen schön hoch nach Mallorca. Im sehr bodennahen G oder Golf kann praktisch jeder herumfliegen, mit Einschränkungen zum Beispiel nicht über Privatgrundstücken. Ralf Heidkers Abteilung bei der Deutschen Flugsicherung entwickelt Konzepte, wie man mit den vielen Drohnen umgehen soll, die in den nächsten ein, zwei Jahren in den Luftraum Golf hochdrängen. In der Nähe seines Büros befindet sich ein bunkerähnliches großes Gebäude, in dem viele Fluglotsen den Luftraum über der Bundesrepublik beobachten. Die Frage, ob man diesen Fluglotsen die Kontrolle einiger zigtausend Drohnen aufhalten kann, stellte sich nie. Ganz nebenbei auch aus technischen Gründen. Man kann sie mit der gängigen Radartechnik gar nicht erfassen, weil sie so bodennah fliegen. Um den Luftraum unter 300 Meter zu sichten, arbeitet die Deutsche Flugsicherung mit einem Unternehmen zusammen, das dafür bekannt ist, Funkwellen im unteren Bereich zu verteilen, dem Betreiber des größten deutschen Handynetzes, der Deutschen Telekom. Thomas Pöppel von der Drohnenforschungsgruppe der Deutschen Telekom beschreibt, wie das Handynetz Drohnen im unteren Luftraum sichtbar machen und leiten könnte.
Es ist ja ein Abfallprodukt. Wir haben uns ja bisher mit unserem Geschäft eher auf die bodengebundenen Teilnehmer fokussiert. Aber es gibt natürlich Abfallprodukte, die wir nicht verhindern konnten, zum Beispiel Reflexionen. Und da unsere Antennen üblicherweise etwas nach unten geneigt sind, um eben diese bodengebundenen Teilnehmer zu versorgen, gibt es Reflexionen von der Erde, von Gebäuden, die dafür sorgen, dass wir im Luftraum darüber eine relativ gute Netzabdeckung haben, die zwar nicht erwünscht, aber die vorhanden ist.
Erinnert mich an die frühen Kurzwellenzeiten.
Ja, genau. Also abhängig von der Frequenz, bei der Kurzwelle reflektiert es irgendwo im Raum an der Ionosphäre. Abhängig von der Frequenz, die wir im Mobilfunk nutzen, reflektiert es eben auch sehr gut am Boden. Und die Nutzung dieser Reflexionen, die nicht ganz unproblematisch ist, auch fürs Mobilfunknetz, versuchen wir gerade einzuschätzen in diesem Entwicklungsprojekt und damit eben auch Kenntnisse darüber zu erlangen, wie wir mit begrenztem, vertretbarem Aufwand in der Lage sind, dort oben eine zuverlässige, annähernd 100% Abdeckung zu schaffen.
Technisch hat das System die ersten Testreihen bestanden. Man klebte den Drohnen kleine Handys auf die Unterseite und die funkten neben der GPS-Position auch die Höhe und eine individuelle Kennung nach unten. Das Handynetz übertrug die Informationen dann in eine provisorisch aufgesetzte Registrierungsdatenbank der Deutschen Flugsicherung. Bis zu einem Regelbetrieb wird es noch Jahre dauern. Meine kleine Fotodrohne ist gerade knapp 1 Kilometer von mir entfernt auf 101 Meter Höhe. Bei meinen Recherchen für diese Sendung hatte ich nicht den Eindruck, dass der Drohnenboom die Luftraumexperten kalt erwischt hat. Aber wie sie bei immer mehr unbemannten Flugobjekten eine Balance zwischen Kontrolle und Freiraum finden wollen, ist niemandem klar. Die Deutsche Flugsicherung plant, für besonders eilige Drohnenflüge Korridore einzurichten, um ihnen Vorrang zu geben. Diese Korridore heißen im Sprachgebrauch der Flieger Geofences, also Zäune, oder Geocages, Käfige. Mehrere Firmen sehen darin einen neuen Markt und beschäftigen sich mit der Entwicklung von Techniken, solche Luftzäune, zum Beispiel rund um Flughäfen, aufzuspannen. Sie greifen dabei auf die Funkstrecke zwischen dem Drohnenpilot und seinem Fluggerät zurück. Darüber lässt sich mit viel Aufwand und Glück die Position bestimmen, um andere zu warnen. Drastischere Maßnahmen ermöglichen ein Kappen der Verbindung zwischen Drohnensteuerung und Drohne, sodass die Drohne abstürzt oder vollautomatisch zum Startpunkt zurückkehrt und landet. In der Nähe des Hamburger Flughafens wurden 2016 nicht weniger als 500 Aufstiege von Privatdrohnen beobachtet. Man kann eine Drohne auch nicht einfach abschießen. Das wäre Sachbeschädigung und wird nach § 303 Strafgesetzbuch mit bis zu 2 Jahren Haft bestraft.
Analysen haben gezeigt, dass wenn eine solche Drohne mit diesem harten Material, auch die Motoren sind sehr hart, in ein Triebwerk gerät, dass das Triebwerk faktisch zerstört wird. Also deswegen sollte man da unbedingt als Drohnenpilot ein Bewusstsein für haben, dass das eine ernsthafte Gefährdung ist und dass man da ein hohes Risiko für andere Menschen auslöst.
Da hinten der kleine Punkt am Himmel, meine Drohne. 771 Meter entfernt. Ich habe ihr übrigens einen Namen gegeben, Mathilde. Das Smartphone zeigt mir den Namen. Es ist unten an dem Controller, also an der Fernbedienung, aufgesteckt. Ich sehe am Bildschirm, was Mathilde gerade sieht. Sie nimmt im 10-Sekunden-Takt Bilder der ausgestorbenen Gemeinde Immerath auf, befindet sich gerade am südöstlichen Ende an der Landstraße und bewegt sich langsam auf mich zu, exakt 100 Meter hoch. Ich hätte nichts dagegen, auf dem Handybildschirm zu sehen, wo andere Drohnen oder vielleicht auch ein tieffliegender Segelflieger in der Nähe unterwegs sind, um eventuell meine Mission schnell abzubrechen. Als unbemannter Flieger bin ich dazu verpflichtet. Aber ich hätte durchaus etwas dagegen, wenn die Deutsche Telekom und die Deutsche Flugsicherung und dann vielleicht auch die Feuerwehr und Europol wüssten, wer ich bin und wo ich fliege. Es geht, solange ich mich im Rahmen des Erlaubten der Drohnenverordnung vom April 2017 bewege, niemanden etwas an. Ich fliege nicht höher als 100 Meter, bin mehr als 100 Meter von Bundesstraßen, Bundeswasserstraßen, Naturschutzgebieten entfernt, 1,5 Kilometer von Hubschrauberlandeplätzen und der nächste Flughafen ist ewig weit weg. Zwar fliegt die Drohne jetzt autonom ein Muster über dem ausgestorbenen Dorf ab, aber ich habe sie immer im Blick.
Technologisch, rein flugtechnisch, vom Fluggerät einer Drohne her, ist mittlerweile fast alles möglich. Also ich heißt, ich könnte heute technisch gesehen eine Drohne losschicken auf einen einstündigen Flug. Der Akku würde so lange halten, irgendwelche Daten sammeln, ob jetzt Fotos machen oder was anderes messen, die Atmosphäre messen oder was auch immer, und die Drohne würde nach der Stunde wieder her zurückkehren. Das Problem liegt natürlich darin, dass sie das heute nach den gängigen Luftfahrtvorschriften nicht darf, weil wir in diesem unteren Luftraum eben die Regel haben, dass wir uns gegenseitig ausweichen können, und eine Drohne, die einen Piloten nicht hat, wie das in einer Cessna drin ist, kann natürlich nicht selber ausweichen. Deswegen braucht sie ein System, mit dem sie das Ausweichen, also das Verhindern von Zusammenstößen, lernt. Und das bedeutet, wir müssen quasi den Piloten, das ist ja ein unbemanntes System, ersetzen durch eine geeignete Technologie.
Thomas Pöppel von der Deutschen Telekom. Auch die europäischen Nachbarländer arbeiten an ähnlichen Mobilfunk-Drohnenkonzepten. Ende November 2017 beschlossen Drohnenexperten aus dem EU-Parlament, dem Ministerrat und der EU-Kommission erstmals eine gemeinsame überregionale Strategie. In der sogenannten Drohnenerklärung von Helsinki werden die Hersteller dieser Geräte und die EU-Mitgliedsländer aufgefordert, bis 2019 den Rahmen festzulegen, dieses Geschäftsfeld weiter zu öffnen, ohne, Zitat, die Bürger, die Drohnenpiloten und die Behörden zu sehr zu belasten. Zitat Ende. Besonderen Wert legt die Drones Helsinki Declaration auf eine Einhaltung des Datenschutzes. Nach der Helsinki-Erklärung gilt als sicher, dass spätestens 2019 jeder Landwirt autonom fliegende Foto- und Infrarotdrohnen einsetzen kann, um seine Felder von oben zu scannen.
Um damit Dünger zu sparen, um damit Pestizide zu sparen, weil ich mehr weiß, wie es der einzelnen Pflanze geht.
Kapitel 3: Software, Hardware, Heliport.
Ich bin gerade in einem Airbus und fliege nach Zürich, um die Entwickler von einer Drohnensoftware zu treffen. Wenn man von dem Flugzeug hier runterschaut, dann denkt man, der ganze Luftraum ist so frei. Warum gibt es da überhaupt ein solches Gezerre um die Drohnenfreigabe? Aber es ist nun mal so, dass es sich unten ziemlich knubbelt und hier oben ist alles frei.
Wir sind in einem Park in Zürich und wir sind hier fast alleine. Wir haben einen Zuschauer und ich bin mit zwei Entwicklern von einer Drohnensoftware unterwegs und die haben eine luxuriöse Ausstattung an Drohnen dabei, nämlich eine sehr große und eine sehr kleine. Und ich glaube, die lassen wir mal abheben, oder?
Ja, können wir gerne machen.
Ich gehe mal etwas näher ran. Wie hoch gerade?
Das ist im Moment ungefähr 5 Meter hoch. Wir fliegen heute nicht sehr hoch, weil wir doch in der Nähe des Flughafens sind. und wir können gerne auch einen automatischen Flug machen, wenn du das möchtest.
Das fände ich prima, ja.
So, momentan ist es jetzt so, dass der Flugplan zur Drohne übermittelt wird. Bei größeren Flugplänen kann das schon 10-20 Sekunden dauern. Bei kleineren ist das innerhalb von wenigen Sekunden auf der Drohne. Und sobald das übermittelt ist, fliegt dann die Drohne einen Flugplan ab, in unserem Fall jetzt eben eine Helix, und folgt dann eigentlich Wegpunkten, die auf dieser Kurve, auf dieser Spirale angelegt ist. Und ich habe jetzt ausgewählt, dass die Drohne derweil ein Video machen soll. Und ja, das sollte, die Übermittlung ist jetzt dann gleich fertig.
Martin Fuchsberger und sein Kollege David Adjaschwili, promoviert an der ETH Zürich in angewandter Mathematik und Informatik, haben sie ein Start-up-Unternehmen gegründet, das sich Drone Harmony nennt. Drohnenharmonie. Drone Harmony ist eines von mehreren Programmen auf dem Markt, das Drohnenflüge teilautomatisiert. Solche Apps sind wichtig, wenn kommerzielle Drohnen in naher Zukunft außerhalb der Sichtlinie präzise fliegen sollen. In Sonderfällen dürfen sie das schon, nämlich über dem eigenen Privatgelände. Ein US-amerikanischer Minenbetreiber nutzt die Schweizer App, um Veränderungen zu protokollieren und besser planen zu können, wo welche Schürfmaschinen und LKW optimal positioniert werden sollen.
Go over all the points in the list. X squared plus Y squared minus Z.
Du kannst es schon besser. Ich glaube, ja. Du musst jetzt hier was einzeichnen, oder?
Genau, einfach ein Polygon einzeichnen.
Also wir haben hier eine Mine. Ich darf nicht sagen von wem, weil das ist noch ziemlich frisch. In der Applikation haben wir die Google-Karte von Google Maps. Und darüber haben wir die Daten von einer Mine. Diese Daten haben wir in die App geladen. Das sind etliche Megabytes, Gigabytes an Daten, die genau sagen, wo ist, wie hoch ist welche Stufe in der Mine und so weiter. Also es ist ziemlich genau, in Zentimeter Genauigkeit. Und jetzt benutzen wir diese Daten in der App, um Flugpläne so zu gestalten, dass die entlang der Hanglage, der aktuell von Interesse ist für die Mine, zu berechnen. Früher haben die Leute dort manuell die Drohnen geflogen, also sind mit der Drohne raus, haben manuell versucht, die Hanglage abzufliegen und an den richtigen Stellen Fotos zu machen. Und das ist sehr schwierig, wenn man das machen muss. Und unser Ziel ist es jetzt eigentlich, diesen Prozess zu automatisieren und bekommt so bessere Flugpläne und dann eben auch besseres Bildmaterial am Ende.
For each point, compute the value x squared plus y squared minus z. Trigonometrie spielt eine wichtige Rolle, aber es ist nicht nur das. Ich würde, der mathematische Fach, der am wichtigsten für uns ist kombinatorische Algorithmen und geometrische Algorithmen. Wir haben geometrische Objekte und für diesen geometrischen Objekt müssen wir effizient und schnell irgendwie mit Wegpunkten abdecken. Die Flugbahnen zwischen den Wegpunkten müssen auch sicher sein. Sie müssen quasi nicht in die Bäume fliegen oder so etwas. Und um das gut, optimal und sicher zu machen, das ist schon etwas, was ziemlich vorgeschrittene Algorithmen braucht, wenn man das für eine beliebige Szene machen möchte.
Wenn man den Entwicklern einer solchen Software auf die Finger sieht, werden Abhängigkeiten klar. Sie begeben sich in die Hände des Drohnenherstellers, denn der erteilt die Lizenzen für die Programmierung und die Freischaltung in den App-Stores von Google, Apple und Co.
Sie haben natürlich die Autorität, das jederzeit zu schließen. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand eine Software schreibt, die ihre Drohnen dann missbraucht, dann haben sie die Möglichkeit, einen Lizenzschlüssel zu sperren und dann läuft diese Software nicht mehr.
Das Problem ist, wenn Sie Blut zu bestimmten Zeiten transportieren, notfallmäßig, dann haben Sie für den Transport relativ wenig Zeit und haben gleichzeitig immer wieder während der Rush-Hour das Problem, dass Sie durch die verstopften Straßen überhaupt nicht durchkommen, losgelöst davon, ob Sie jetzt mit einem normalen PKW oder mit Sondersignalfahrzeugen fahren.
Dennis Göbel, Geschäftsführer der Frankfurter Diakonie-Kliniken.
Zielsetzung ist im Grunde genommen, wir haben zwei Standorte in Frankfurt, die Luftlinie ca. 5 Kilometer auseinander liegen, dass wir diese Fahrzeiten überbrücken, die während der Rush-Hour zum Teil 20 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen können. Wenn wir die Drohne einsetzen zwischen den beiden Standorten, sind wir in der Lage, das Blut innerhalb von 5 Minuten zwischen den beiden Standorten hin und her zu transportieren.
Dennis Göbel und die Verwaltungsdirektorin der Krankenhäuser, Anja Ellis, haben ihre ersten Erfahrungen mit großen Drohnen gemacht, ein und mehr Meter Spannweite. Sie dürfen ihre Bluttransporte aber noch nicht heiß fliegen, weil die gesetzliche Grundlage fehlt. Auch sie arbeiten mit der deutschen Flugsicherung zusammen. Wir sind gerade am Dach auf Ihrem Heliport. Landet da jemals ein Hubschrauber?
Ja, circa 15 Flugbewegungen haben wir pro Jahr. Mhm.
Und wie viele Drohnenstarts hatten Sie bisher?
Circa 20.
Die Drohne ist hinter uns. Das ist ein. Wie viel heißt das mit 6 Propellern?
Das ist ein sogenannter Hexacopter, der 6 unabhängig voneinander agierende Motoren hat.
Mhm. Abheben können wir, glaube ich, heute nicht, oder?
Grundsätzlich schon.
Okay, wir haben hier auch einen Kasten. Was wäre da typischerweise drin oder Wunsch?
Blut oder Blutprodukte, genau. Die wir im Grunde genommen von einem Standort zum anderen transportieren würden.
Die Motoren laufen an.
Grünes Licht. Können wir mal kurz abheben?
Ja.
Die Drohne hinkt. Das liegt daran, dass einer von den 6 Rotoren nicht genau die Drehzahl bringt, die er bringen sollte.
Deswegen die Drohne nicht stabil fliegt.
Sie sagt auch kritische Größe, ne, von den Batterien. Critical.
Jetzt hat Herr Göbel die Standfüße nochmal justiert. Jetzt steigt sie auf. Jetzt ist sie vielleicht auf 5 Meter, 10 Meter. Wir haben 4 blaue Lichter und 2 rote. Oh! Und sie ist abgestürzt. Zum Glück war da niemand. Die Fernbedienung lebt noch?
Lebt noch. Na, herrlich.
Das wird so ein kurzer, dramatischer Flug. Die Drohne ist völlig kaputt. Die fiel auf ihren Kopf, das heißt auf den Kontrolldom, der oben drauf ist, und auf die Rotorblätter. Und es ist völlig zerstört, das Gerät. Ja.
Das Problem ist im Grunde genommen, dass es immer nur wenige Drohnenhersteller gibt, die sich mit dem Thema Transportdrohnen überhaupt beschäftigen. Viele entwickeln Drohnen für Kameraeinsatzzwecke, aber weniger für Transportzwecke.
Das Krankenhaus zahlt im Moment 2000 Euro für einen Helikopterflug. Der Drohnenkilometer wird dagegen nur 1 Euro kosten. Spätestens 2019 sollen die ersten Bluttransportdrohnen über den Städten fliegen. Erst viel später, wenn ein stabiles Registrierungssystem für alle kommerziellen Drohnenbewegungen in Betrieb ist, kann an den Pakettransport gedacht werden. Er ist die Königsdisziplin, weil dafür eine Landepräzision auf Zentimeter genau nötig ist. Und die kann die Satellitenpositionierung GPS nicht leisten. Thilo Vogt von der Deutschen Flugsicherung.
In 2 Jahren gehe ich fest davon aus, dass sich überhaupt der Verkehrsteilnehmer Drohne etabliert hat. Wir werden hier erste Anwendungen sehen, die gesellschaftlich auch akzeptiert sind.
Dieses Dorf ist wie ausgestorben. Angeblich wohnen nur noch 2 Familien hier. Vor dem Braunkohlebergbau waren es 1200 Einwohner. Auch der Friedhof wurde umgesiedelt. Da hinten ist er noch umzäunt. Ja, die Drohne kehrt nach ihrer 20-minütigen autonomen Fototour zur Kirche zurück. Und bevor Mathilde auf die Idee kommt, zwischen den beiden Türmen in den Sinkflug überzugehen, breche ich die Aktion lieber ab und gehe auf manuelle Steuerung. Das macht eigentlich immer Spaß, das händische Landen. Für mich war die Lernkurve hoch und ich lerne jeden Tag dazu, auch wenn praktisch alle Drohnen-Apps Objekte am Boden verfolgen oder Bauwerke umkreisen können. Es ist nicht trivial, die Drohne am Himmel zu beobachten und dann in der App den richtigen Modus zu finden und alles im Blick zu behalten.
Die Theorie öffentlicher Güter spielt in der angelsächsischen Wirtschaftstheorie und auch Philosophie keine so große Rolle. Man denkt da mehr als Individuum. Das Konzept, dass Luftraum ein öffentliches Gut ist und nicht durch private Instanzen geschützt oder gemanagt wird, sondern durch staatliche Instanzen, die demokratisch legitimiert sind, ist eher eine europäische Denkweise als eine amerikanische. Wir denken, Luft gehört niemandem, sie ist ein öffentliches Gut. Jeder Bürger hat ein Interesse daran, dass dieser Luftraum in einem gewissen Sinne frei zugänglich und ungestört ist. Er möchte nicht von oben behelligt werden, durch Abstürze gefährdet werden, gefilmt werden, durch Geräusche belästigt werden oder ähnliches. Und dieses öffentliche Gut kann man natürlich nicht privatwirtschaftlich verwalten, sondern hier sind staatliche mandatierte Stellen gefragt, die eine Verwaltungsaufgabe im Interesse der Bürger wahrnehmen sollten und müssten. Und die Legitimation dieser Mandate erfolgt natürlich letztendlich durch die demokratischen Prozesse in einem Staat wie unserem.
Jetzt piept die Fernbedienung, weil der Akku kritischen Zustand meldet. Aber Mathilde ist bereits über mir. Ich hole sie jetzt aus den 100 Metern herunter. Es könnte von mir aus auch schneller gehen. Sie startet so schnell und sie landet so langsam.
Wissenschaft im Brennpunkt. Heute schon gedroht? Der untere Luftraum füllt sich. Von Maximilian Schönherr. Redaktion Christiane Knoll. Eine Sendung des Deutschlandfunks 2018.
Diese Sendung ist der St. Lambertus-Kirche in Immerath gewidmet, die am 9. Januar 2018 dem Braunkohlebergbau zum Opfer fiel.